auf Brot und Wein, ein Podcast der Erzdiözese Salzburg.
Ein herzliches Grüß Gott zu einer neuen Folge des Podcasts auf Brot und Wein. Ich bin Alexandra Hogen, Redakteurin in der Erzdiözese Salzburg, und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute über ein Thema sprechen darf, das mir schon relativ nahe ist. Nämlich die Universität Salzburg, meine eigene Alma Mater, feiert 2022 ihr 400-Jahr-Jubiläum. Und natürlich, als Ort des Lernens und des Lesens, braucht es für so ein Ereignis auch einen entsprechenden Jubiläumsband. Und den hat Dr. Christoph Brandhuber, der Herr des Uni-Archivs, erstellt. Ihn darf ich heute zum Gespräch begrüßen. Dr. Brandhuber, danke, dass Sie sich Zeit nehmen.
Bitte gerne, freue mich, hier zu sein.
Normalerweise sitze ich mit meinen Gästen bei Brot und Wein zusammen, aber jetzt sind wir gerade im Fasching und da kommen mir Krapfen doch etwas passender vor. Die Atmosphäre hier ist auch ganz eine besondere. Wir sind nämlich in der Aula der Universitätsbibliothek. Das ist der Ort Ihres täglichen Wirkens, oder?
So ist es, ja. Zwischen Archiv, Aula, gibt es zahlreiche Wege, wie man sich vorstellen kann. Hier sind ja wertvolle Bücher untergebracht, die sehr viel über die Universitätsgeschichte Auskunft geben. Und natürlich konsultiere ich die gern und oft.
Jetzt habe ich gleich einmal ganz eine blöde Frage. Wenn ich so denke an den Namensgeber der Universität, also Paris Lodron, stellen Sie sich vor, der würde jetzt da sitzen mit uns beim Interview. Was würde der Ihrer Meinung nach auftischen?
Sie meinen jetzt zum Essen, ja, oder als Buch?
Sowohl als auch, aber vor allem kulinarisch.
Naja, in der Bibliothek ist das Kulinarische jetzt nicht so gern gesehen, außer in Büchern. Sollte der Erzbischof hier eine Ausnahme machen? Ich weiß von seinem Leibarzt, dass er sehr gern Rindshaxen und gekochte Eier verspeist hat. Sehr zum Leidwesen des Leibarztes, der ja einen Dialog verfasst hat, und zwar der Nieren, des Magens und der Leber des Erzbischofs. Die drei Organe haben ihn daran erinnert, dass er weniger essen soll. Also didaktisch sehr klug, nach dem Motto, wie sage ich es meinem Kind oder hier meinem Erzbischof.
Das heißt, der Erzbischof hat es auch recht gern deftig mögen.
So ist es, ja. Und der Leibarzt war ja für wenige Jahre auch Universitätsprofessor, da sind wir schon mitten im Thema. Es gab ja nur wenige Jahre eine medizinische Fakultät hier in Salzburg im 17. Jahrhundert. Und der hat eben auch diesen Dialog verfasst und hatte noch eine zweite interessante Forschung vorzuweisen. Und zwar hat er sich mit Miasmen beschäftigt. Das sind Ausdünstungen der Erde, die man damals für Seuchen verantwortlich gemacht hat. Aus diesem Grund hat er dem Erzbischof dazu geraten, die Moore rund um Salzburg trocken zu legen, also eine Drainage vorzunehmen. Da sind wir eigentlich gar nicht so weit weg von den Aerosolen.
Ich wollte gerade sagen, also sind wir schon mittendrin in aktuellen Themen.
Das kommt uns sehr bekannt vor.
Ja, ja doch.
Also gerade die Gründungszeit der Universität hatte ja zu kämpfen mit den kriegerischen Ereignissen des 30-jährigen Krieges und eben andererseits, weil es mehrere Pestwellen gab, die hier über Salzburg hereingebrochen sind.
Ja, wie eingangs erwähnt, Sie haben den Band Pluspunkte 400 Jahre Universität Salzburg herausgebracht. Wenn ich mir so überlege, 4 Jahrhunderte, das ist eine wahnsinnig lange Zeit. Wie wählt man da aus? Was kommt in den Band rein und was nicht?
Nun, es gibt zunächst einmal gewisse Basics. Da würde ich sagen, das ist natürlich von der Chronologie her vorgegeben. Es gibt die Benediktiner-Universität, dann das Lyzeum bzw. die Theologische Fakultät und dann die wiedergegründete Paris-Lodron-Universität Salzburg. Dass man zu diesen drei wichtigen Etappen natürlich etwas sagen muss und einen Überblick geben möchte, versteht sich von selbst. Und dann ist ein zweiter Teil verschiedenen Themen gewidmet, und diese Themen, die wurden gemeinschaftlich überlegt, gemeinschaftlich mit dem Herrn Rektor einerseits und andererseits mit dem Jubiläumskomitee. Das hat sich zusammengefunden und hier wurde darüber diskutiert, was sind denn die großen Themen, die uns während dieser 400 Jahre begleitet haben. Was ist profilgebend? Wofür zehren wir heute noch? Was ist aktuell? Das sind zum Beispiel die 4 Leitmotive, mit denen habe ich im Vorfeld, ich arbeite ja schon länger dran, jetzt nicht so direkt gerechnet, aber ich habe eine große Stoffsammlung angelegt und so konnte ich also auch dazu dann Auskunft geben.
Sie haben jetzt schon gerade erwähnt, die Benediktiner waren sehr präsent, gerade am Anfang der Uni, auch die Theologische Fakultät war immer sehr präsent. Wie kommt denn das, dass die Uni in Salzburg so eng verbunden ist mit der Kirche?
Das hängt einerseits natürlich zusammen, weil Salzburg damals ein Fürsterzbistum gewesen ist, andererseits damit, dass eine Universität damals nur von einem Orden geleitet werden konnte, weil nur ein Orden den wissenschaftlichen Nachwuchs sicherstellen konnte, beziehungsweise die Professoren in diesem Umfang. Das gab es im weltlichen Bereich vergleichbar damals nicht. Klassischerweise unternahm das immer der Jesuitenorden, aber Salzburg ist anders. Es gibt hier in Salzburg keine Jesuiten und aus diesem Grund war lange Zeit die Frage, mit welchen Orden kann man dieses Projekt denn stemmen? Da wurde zunächst mit den Franziskanern verhandelt, es wurde mit dem Augustiner-Eremiten verhandelt, auch mit den Jesuiten, die man extra hätte einführen wollen. Das ist aber gescheitert, einerseits aufgrund des Bauortes. Die Jesuiten hätten sich als einen anderen Ort Bauplatz gewünscht und andererseits aber auch am Domkapitel, das sich gegen einen zusätzlichen Orden gestellt hat. Ja, und dann war eigentlich der Benediktinerorden die einzige Möglichkeit. Der Beichtvater vom Erzbischof Marcus Sitticus, Silverius Meusburger aus dem Kapuzinerorden, hat zu den Benediktinern von St. Peter geraten. Aber die Krux hier war, dass die Benediktiner ja nicht als Provinz organisiert sind, wie etwa die Bettelorden, sondern dass hier jedes Kloster für sich steht. Und ein Kloster allein kann natürlich keine Universität tragen und erhalten, verständlicherweise. Das heißt, es braucht mehr. Und daher hat der Erzbischof eben den Kontakt zum Abt Joachim Burchauer von St. Peter hergestellt. Und dieser hat dann eine Werbereise, eine Tour de Charme, wenn Sie so wollen, durch den süddeutschen Raum unternommen, von Kloster zu Kloster. Am Anfang hat sich der Erfolg noch nicht so wirklich abzeichnen wollen, aber als er dann in Otto Beuren war und das okay bekommen hat, ab diesem Zeitpunkt war dann ein Art Domino-Effekt, der sich eingestellt hat, dass sich dann plötzlich also über 60, 70 Klöster zusammengefunden haben, die dann Träger dieser Universität in Salzburg wurden. Es gab noch eine kleine Vorstufe, das Gymnasium 1617, begründet mit wenigen Professoren, die hierher geschickt wurden. Und dieses Gymnasium ist dann ausgebaut worden zur Universität durch ein kaiserliches und ein päpstliches Privileg 1622 bzw. 1625.
Das klingt nach relativ viel Reisetätigkeit dafür, dass das Ganze ja vor 400 Jahren war. Man konnte nicht einfach so ins Auto springen und jetzt zum nächsten Kloster gemütlich hinfahren. Können Sie vielleicht auch erklären, wie da die Distanzen waren von Professoren, Studenten, die hergekommen sind? Woher sind die gekommen überall?
Die Migration ist weiter verbreitet, als man sich das heute vorstellen kann. Wir sind darüber sehr gut informiert durch die Matrikelbücher, wo sich die Studenten eingetragen haben mit ihrem Herkunftsort. Und es ist also ganz erstaunlich, wir haben hier im Barockzeitalter auch Studenten aus Irland, aus St. Petersburg, ja sogar aus Sifnos in Griechenland, also ein sehr, sehr weites Einzugsgebiet, wenn Sie so wollen. Natürlich, der Großteil kommt also aus Salzburg selbst und aus den unmittelbaren Nachbarländern, aber es gibt eben auch diese weitgereisten Studenten. Beim Abt und der Werbereise ist es so, das ist sehr gut dokumentiert, das war in Tagesetappen, wir haben diese auch rekonstruiert dann. Man kann so sagen, am Tag hat man circa zwischen 30 und 40 Kilometer zurückgelegt, meistens in der Postkutsche oder per Pferd geritten. Und ja, so eine Reise konnte sehr abenteuerlich sein. Also in dem konkreten Bericht heißt es ja, man hat den Argwohn der Jesuiten befürchtet und das liest sich dann ja fast wie ein Krimi. Also in München hätten Häscher die Reisegesellschaft erspäht, in Ebersberg sei man nur durch ein Täuschungsmanöver entkommen und erst ab Wasserburg habe man Ruhe vor den Nachstellungen gehabt. Also das ist schon ein sehr abenteuerlicher Weg, der die Professoren hierher nach Salzburg geführt hat.
Jetzt sitzen Sie gerade vor einer Wand, die gespickt ist mit alten Büchern. Bei der Erstellung von Ihrem Band, worauf haben Sie zurückgegriffen, auf welche Quellen? Waren das vor allem Bücher, waren das Dokumente aus der Unizeit? Woraus haben Sie geschöpft?
Ich sitze natürlich sozusagen am Hort und schöpfe aus dem Vollen. Da muss man wissen, wie das Universitätsarchiv aufgebaut ist. Da gibt es grundsätzlich einmal Urkunden, buchförmige Archivalien und Akten. Und das wäre sozusagen für den Teil der Benediktiner-Universität der Grundstock. In späterer Zeit ist es natürlich so, dass es Senatsprotokolle gibt, dass es auch Fotografien gibt, dass sich also hier die Bandbreite des Quellenmaterials natürlich auffächert gegenüber früherer Zeit. Aber natürlich für die Benediktiner-Universität sind die Dokumente in erster Linie hier zu finden, auch bei den schönen alten Büchern. Ja.
4 Jahrhunderte, darüber haben wir schon gesprochen, aber können Sie vielleicht einen kurzen Überblick geben, was sind denn die großen Momente der Uni?
Das ist zunächst natürlich einmal die Gründung und die Etablierung, dass die Universität auch in diesen ersten Jahrzehnten eben des 30-jährigen Krieges durchgehalten hat. Man feiert ja fast eine Wiedereröffnung nach dem 30-jährigen Krieg und dann ist der Aufstieg aber unbegrenzt während des 17. Jahrhunderts. Also in diese Zeit fällt auch dieses Gros an Eliten, die hier in Salzburg studieren. Das sind in erster Linie Verwandte der regierenden Erzbischöfe, die ja aus der Aristokratie stammten und meistens aus dem bayerischen oder österreichischen Adel stammten, die dann später auch namhafte und beeindruckende Karrieren gemacht haben. So war Philipp Ludwig Graf von Sinzendorf später Botschafter am Hof des Sonnenkönigs in Versailles oder Alois Thomas Raimund Graf von Harrach wurde Vizekönigin Neapel, Karl Josef Fürst von Bad Jani, der Erzieher von Kaiser Josef II. Hier sehen wir also auch schon eine Bandbreite. Das wären so die Diplomaten. Und dann haben wir aber auch Bekannte wie Abraham Sancta Clara, der als Pestprediger in Wien gewirkt hat. Und dann natürlich Salzburg, ohne Musiker unvorstellbar. Die enge Verbindung ergibt sich durch das Universitätstheater und es haben aber auch zahlreiche Musiker hier studiert, also die Hofkapellmeister zum Beispiel Andreas Hofer, fürs Universitätstheater komponierten Heinrich Ignaz Franz Bieber von Bibern oder Georg Muffert. Ja, und der berühmteste kam natürlich auch wegen der Universität nach Salzburg, Leopold Mozart.
Natürlich.
Hat in Salzburg Philosophie studiert.
Das war jetzt aber nicht unbedingt die Profession, in der geendet ist beruflich.
So ist es. Also das Philosophiestudium hätte ja ein Theologiestudium vorbereiten sollen, aber Leopold Mozart hat es sich anders überlegt. Im ersten Studienjahr graduiert er noch zum Baccalaureus der Philosophie. Im zweiten Studienjahr dürfte aber das Interesse dann völlig erlahmt sein. Er wird dann vor den Rektor zitiert, der ihn vorwirft, dass er die Physikvorlesungen nur ein- oder zweimal im Semester besucht hat und sich des Namens eines Studierenden als unwürdig erwiesen hat. Ja, der Rektor denkt, der Mozart kriecht jetzt zu Kreuze, aber der dreht sich einfach um und geht, macht die Musik zu seinem Beruf. Dem guten Verhältnis zur Universität hat es auf Dauer nicht geschadet. Er ist schon wenige Jahre später als Komponist eines der genannten Theaterstücke erwähnt. Ja, und auch sein Sohn Wolfgang Amadé komponiert ja das Intermedium Apollo et Hyacinthus für die Universität im Alter von 11 Jahren.
Bei den Universitäten ergibt sich ja auch immer die Frage, ab wann gab es denn Frauen in den Hörsälen? Haben Sie da auch Infos, wie das bei uns auf der Uni Salzburg war?
Leider sehr spät. Die ersten Frauen, die hier im Studiengebäude gelernt haben, wären Hebammen, ja, ab 1792. Zunächst nur in Form von Kursen, dann später an der medizinisch-chirurgischen Lehranstalt institutionell. Diese Frauen haben also über mehrere Monate Kurse belegt, haben Lehrgeburten belegt und haben hier zugeschaut, wurden hier unterwiesen. Ihnen wurden auch Zeugnisse von dieser Institution ausgestellt und wir haben ganz interessante Beispiele, dass Frauen so auch ihren sozialen Rang verbessern konnten. Wir haben eine Elisabeth Ziegler zum Beispiel, die Tochter des Abdeckers im Vorau gewesen ist. Abdecker waren ja so wie die Scharfrichter eigentlich Ausgestoßene der Gesellschaft. Die mussten also extern auf einem Tisch im Gasthaus sitzen, durften nur untereinander heiraten. Aber das hat sich dann mit Ende des 18. Jahrhunderts geändert und im 19. Jahrhundert dann überhaupt. Ja, und Elisabeth Ziegler hat ihre Chance ergriffen. Sie hat eben diesen Hebammenkurs belegt. Da muss man wissen, dass eben Scharfrichter und Abdecker auch bekannt waren für ihre medizinischen Kenntnisse. Und sie hat dann später einen Chirurgen geheiratet. Aber das waren sozusagen nicht richtige, unter Anführungszeichen, Studentinnen. Die kamen erst viel, viel später. Die erste in den Matrikelbüchern verzeichnet ist 1932 nachgewiesen, Luise Bonora an der Theologischen Fakultät, die hier studiert hat und die dann später an der Arbeiterkammer Karriere gemacht hat und sich hier für Frauenrechte eingesetzt hat. Sie dürfte aber nicht abgeschlossen haben. Die ersten Absolventinnen haben wir dann erst nach Kriegsende ab 1948.
Ich muss sagen, das macht mich schon ein bisschen stolz als Salzburger Theologin, dass die erste Studentin auch eine Theologiestudentin war. Es ging dann aber relativ schnell problematisch zu mit der Theologischen Fakultät, wenn ich das richtig im Kopf habe. Die wurde ja aufgelöst durch die Nazis.
So ist es. 1938 wurde die Theologische Fakultät aufgelöst. Es blieb durchgängig nur die Studienbibliothek, die heutige Universitätsbibliothek, bestehen. Es waren damals natürlich sehr, sehr schwierige Verhältnisse. Grundsätzlich war das Professorenkollegium auch etwas gespalten im Vorfeld schon. Ja. Also es gibt solche, die also ganz entschieden aufgetreten sind gegen Antisemitismus und andere, die sich mit dem System zunächst versucht haben zu arrangieren. Schlussendlich mussten aber alle einsehen, dass es zwecklos ist, dass diese Fakultät aufgelöst wird. Der Erzbischof hat dann versucht, mit einer Diözesanlehranstalt weiterzumachen, die aber auch 1941 dann aufgelöst wurde. Aber unmittelbar nach Kriegsende, 1945 im Wintersemester, wird die Fakultät dann schon wieder eröffnet und nahm also dann beträchtlichen Aufschwung. Und vor dem Hintergrund des Höreranstiegs in Gesamtösterreich kam man dann endlich zu einem Kompromiss bezüglich der Wiedergründung. Denn als 1810 die Benediktineruniversität aufgelöst wurde, dauerte es 152 Jahre bis zur Wiedergründung der Paris-Lodron-Universität Salzburg. Warum hat es so lange gedauert? Man konnte sich nicht darauf einigen, ob die wiederzugründende Universität unter staatlicher oder kirchlicher Führung stehen sollte. Aus diesem Grund wurde ein Kompromiss vom Moraltheologen Stefan Rehrl vorgeschlagen, dass man einerseits das kirchlich zu initiierende internationale Forschungszentrum für Grundfragen der Wissenschaften etabliert und andererseits eben die staatlich gelenkte Universität. Auf diesen Kompromiss konnten sich alle Parteien einigen und daher kam es 1962 endlich zur Wiedergründung der Universität, die dann zwei Jahre später feierlich inauguriert wurde.
Und das IFZ besteht auch noch bis heute?
Besteht bis heute, ja.
Jetzt hat die Universität in Salzburg zur heutigen Zeit mehrere Standorte. Wir kennen den Unipark im Nonntal, wir kennen die Naturwissenschaftliche Fakultät. Wir sitzen jetzt gerade sehr nah an der Theologischen Fakultät, die sich ja einen Gebäudekomplex mit der Bibliothek teilt. Aber wie war denn das ursprünglich? Wo sind die Zentren der Universität Salzburg in dieser Stadt?
Ja, wir befinden uns hier sozusagen an der Wiege der Universität im sogenannten alten Studiengebäude an der Hofstallgasse. Der Grundstein zu diesem Gebäude wurde 1618 gelegt, und zwar wie es damals üblich war. Man begann mit einem Sakralbau, das ist das sogenannte Sacellum an der Ecke Hofstallgasse. Hier wurde also der Grundstein zur Universität gelegt. Diese Kapelle ist dem Universitätspatron, dem heiligen Carlo Borromeo, geweiht. Kardinalerzbischof von Mailand. Jetzt fragt man sich, wie kommt der nach Salzburg? Deswegen, weil er der Onkel vom Erzbischof Marcus Sitticus war, dessen Schwester eben die Mutter von Marcus Sitticus gewesen ist. Dieses Sacellum ist aus mehreren Gründen von Interesse, einerseits natürlich aufgrund der künstlerischen Ausstattung. Hier sind die 15 Geheimnisse des Rosenkranzes an der Decke gemalt, und zwar nach berühmten Vorlagen, also Veronese, Rubens und Van Dyck. Man konnte sich diese berühmten Künstler natürlich nicht leisten an der Universität, aber man wollte zumindest ihre Bildideen hier in Salzburg wiedergeben. Kupferstichvorlagen haben das ermöglicht, und so wurden also diese berühmten Künstler hier an der Universität rezipiert. Ja, und das Zweite, weswegen das Sarcellum fast noch berühmter und bekannter ist, ist die Krypta, in der die Professoren im wahrsten Sinne des Wortes beigesetzt wurden. Das Ganze soll ein Gymnasium Mortis, eine Schule des Todes darstellen, weil der Tod und die Toten die besten Lehrmeister sind.
Aber das Sarcellum, dessen Sitzgruft, ist nicht öffentlich zugänglich normalerweise?
Der Kirchenraum selber ja, die Sitzgruft unten nein.
Waren Sie da schon unten?
Ich war 2013 unten, ja, Recherche für ein anderes Buch. Und hier wurden also Proben entnommen und die gesamte Krypta also vermessen und auch durchfotografiert und eben wissenschaftlich aufgearbeitet.
Vom großen Ganzen ins Persönliche, ist denn die Uni hier auch Ihre Alma Mater?
So ist es. Ich habe hier studiert, Geschichte und Latein, und habe gewissermaßen das Hobby zum Beruf machen dürfen. Jeder Tag bedeutet für mich eine Entdeckungsreise in die Vergangenheit.
Es gibt ja jetzt nicht nur den neuen Band zum Jubiläum, sondern auch eine Ausstellung zum Thema im Domquartier. Wie stehen denn diese beiden Komponenten miteinander in Verbindung?
In einer sehr engen, weil natürlich das Buch das Konzept für die Ausstellung bis zu einem gewissen Grad mitgeliefert hat. Freilich sowohl beim Buch als auch bei der Ausstellung war ein Team beteiligt. Unser großer Kooperationspartner ist natürlich hier zunächst einmal das Domquartier unter der Leitung von Elisabeth Reßmann. Andererseits eben dann eine Ausstellungsgestalterin, Frau Petra Zechmeister, und für das Inhaltliche natürlich der Herr Rektor und das Jubiläumskomitee.
Jetzt haben Sie gerade erzählt, Sie waren selber Student und arbeiten aber jetzt auch hier aus dem Persönlichen und dem Professionellen. Was meinen Sie, wodurch zeichnet sich die Uni aus?
Also ich würde sagen, es ist in erster Linie Wissenschaft und Kunst. Diese enge Verbindung, die dem Standort Salzburg auf den Leib geschneidert ist. Das findet man sonst eher weniger, aber auch hier sind ja auch die Thesenblätter zum Beispiel künstlerisch sehr, sehr interessant gestaltet. Dann natürlich die Verbindung zur Musik im Universitätstheater, dann natürlich die Dichtungen, die es hier gegeben hat. Dann die Rezeption in den Künsten, also dass Professoren als Ikonografen der Erzbischöfe herangezogen wurden. Das alles verleiht eigentlich Salzburg schon eine ganz besondere Note. Und dem nachspüren zu dürfen, ist natürlich Privileg, Freude und Herausforderung zugleich.
In Salzburg wird ja Kultur ganz groß geschrieben. Stimmt es, dass der Jedermann eigentlich viel älter ist, als die meisten Menschen es annehmen?
So ist es. Auch hier kann die Universität damit prunken, dass 1632 der Jedermannstoff zum ersten Mal auf der Universitätsbühne dargeboten wurde. Wir wissen sogar, wer der erste Salzburger Jedermann war, und zwar der Universitätsbedell Wolfgang Braumiller, ein Schauspielstar im Barock, wenn Sie so wollen. Er trat vor den höchsten Fürsten Europas auf, vom Kaiser vor Kardinälen, vor verschiedenen Landesfürsten, und wurde immer reich mit Gnadengeldern belohnt. Es ist ganz interessant, man weiß auch über seine Lebensumstände Bescheid. Er war dreimal verheiratet. Die erste Frau war um 40 Jahre älter, die zweite Frau um 30 Jahre älter, die hat dann noch einander beerbt, so einen Hausboden in der Getreidegasse erhalten und ererbt. Den hat er dann mit seiner dritten Frau, die um 30 Jahre jünger war, bewohnt. Mit der hat er ja dann 7 Kinder, die übrigens mit ihm auf der Bühne aufgetreten sind.
Mit dem Jubiläumsband haben Sie jetzt ein Mammutprojekt bewältigt. Was steht denn bei Ihnen als nächstes an?
Da gibt es natürlich jetzt verschiedene Projekte im Jubiläumsjahr. Dazu zählen zahlreiche Vorträge, aber auch Führungen zur Universitätsgeschichte, auf die ich mich schon sehr freue. Dann gibt es natürlich etliches im Archiv selber. Es stehen verschiedene Übernahmen von interessanten Objekten und Archivalien an. Und im Hinblick auf die Digitalisierung wäre es natürlich sehr wünschenswert, dass wir auch hier mehr Profil gewinnen. Also das sind so die Ziele für die nächste Zeit.
Eine persönliche Schlussfrage. Was wäre Ihr Wunsch für die nächsten 400 Jahre der Universität?
Dass es mindestens so erfolgreich weitergeht wie in den letzten 400 Jahren.
Das war Auf Brot und Wein, ein Podcast der Erzdiözese Salzburg.